Herzlich willkommen zum Psychcast, Episode 162. Heute mit dem Thema Stand der Psychotherapie im Jahr 2026 in Deutschland, beziehungsweise die 4,5% Folge. Tja, in dieser Episode nehme ich die bereits geltende Honorarkürzung. Wir haben jetzt 2. April 2026. Die geltende Honorarkürzung für die ambulante Psychotherapie in Deutschland zum Anlass, mir mal Gedanken zur Psychologie hinter den Kürzungen zu machen und ein bisschen zu verstehen, ob der gesellschaftliche Umgang, also unser Umgang mit dem Thema psychische Krankheit, psychische Gesundheit, damit zu tun hat. Ich will euch typische Denkmuster nennen, auch Denkfehler, auch von Politikern, von Kostenträgern, Entscheidungsträgern. Und anders werde ich die Frage in den Raum stellen, warum werden viele Menschen niemals ganz verstehen können, was psychische Erkrankung bedeutet und was Psychotherapie als Stellung in der Medizin oder in der Gesellschaft überhaupt bedeutet. Zu diesem ganzen Thema empfehle ich euch heute auch 2 richtig gute Bücher. Ja, und sag erstmal herzlich willkommen zum Psychcast Psychosomatik Podcast. Schön, dass du dabei bist. Wenn dich diese ganzen Themen rund um die psychosomatische Medizin und die Psychotherapie interessieren, empfehle ich dir auch meinen Newsletter. Der Psychosomatikbrief heißt der. Der ist jetzt leider wie dieser Podcast zuletzt vor 3 Monaten erschienen, aber ich werde da immer wieder aktuelle Sachen schreiben. Google einfach mal bitte der Psychosomatikbrief. Ich verlinke dir den sonst auch unter dieser Folge hier. Ja, zum Stand der Psychotherapie in Deutschland. 2026 haben wir und ich will vielleicht kurz sagen, warum ich doch länger gewartet habe mit der Folge. Also es ist ja irgendwie, ich glaube inzwischen seit gut 4 Wochen von diesen Honorarkürzungen die Rede und es gibt inzwischen starke Proteste. In Deutschland ist es ja so, dass an der ambulanten psychotherapeutischen Versorgung Ärzte teilnehmen, ärztliche Psychotherapeuten, psychologische Psychotherapeuten, die Psychologie studiert haben und Sozialpädagogen, die eine Ausbildung zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten gemacht haben. Und es ist schon so, dass es an diesem Versorgungssystem, insbesondere seitens der Politik und seitens der gesetzlichen Krankenversicherungen, also des GKV-Spitzenverbandes, schon eine Weile lauter werdende Kritik daran gibt. Und ich möchte jetzt einfach mal, um das so ein bisschen handhabbar zu machen, das Thema vielleicht mal so 3 Paradigmen rausgreifen, die da immer wieder genannt werden. Und möglicherweise habt ihr auch schon mal von denen gehört. Also das erste Paradigma sind lange Wartezeiten auf einen Therapieplatz. Also, dass das ein Problem ist, dass es zu wenig Plätze gibt und zu viele Erkrankte und dass dieses Ungleichgewicht dafür verantwortlich ist, dass es dann Wartezeiten gibt. Da gibt es dann verschiedene Statistiken. Zwischen einigen Wochen und 5 Monaten ist da die Rede, ne, und so weiter. Ich will da jetzt gar nicht so weit drauf eingehen. Das ist tatsächlich ein schwieriges Thema, was man ganz unterschiedlich betrachten kann. Dazu kommt der Vorwurf, dass in den letzten 10 Jahren, dass es ungefähr von 26.000 Psychotherapiepraxen in Deutschland zu 40.000 ungefähr angewachsen ist und dass dieses Therapieplatzproblem, wenn ich das mal so nenne, immer noch besteht. Und das ist durchaus etwas, was man erstmal kritisieren kann oder was man sich angucken kann. Prinzipiell denke ich erstmal nicht unbedingt, dass das immer mehr an Plätzen diesen Umgang oder dieses Problem lösen kann. Aber vielleicht später mehr dazu. Ich will euch die anderen Paradigmen noch nennen. Das zweite Paradigma: Es werden gesunde oder nur leicht erkrankte vorwiegend behandelt. Das ist ein Vorwurf, der immer wieder kommt. Und das dritte Paradigma, das ist wieder sozusagen bezieht sich wieder auf die Nachfrage nach Behandlungen, nach psychotherapeutischen Behandlungen. Und das ist eben sozusagen der Vorwurf der Kostenträger, dass Psychotherapie immer weiter ausgeweitet werde, also dass mehr Geld reinfließt, dass es neue Kassensitze gibt, neue Zulassungen und dass die Nachfrage aber nicht nachlässt. Die Nachfrage steigt sozusagen mit. Das ist das, was Kassenvertreter und Gesundheitspolitiker zu dem Thema sagen. Ja, im Ergebnis möchte ich noch sagen, was jetzt passiert ist, was jetzt im März, ich glaube am 11. März beschlossen wurde, vielleicht in aller Kürze, ohne wirklich die Details hier alle nennen zu können. Also die Höhe der Vergütung, also wie viel zahlen die Krankenkassen, welche medizinische Leistung im ambulanten Sektor, das liegt der Bewertungsausschuss fest. Das sind drei Kassenvertreter vom GKV Spitzenverband, also der Verband der gesetzlichen Krankenkassen, drei Ärztevertreter von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung drin und die sozusagen handeln das aus. Und in diesem Rahmen haben die Krankenkassen eine 10% Senkung aller psychotherapeutischen Leistungen in Deutschland gefordert. Auch für Kinder und Jugendliche, für Erwachsene, also alle Verfahren, Gruppen, einzeln, also alles, was man sich vorstellen kann. Die Begründung war, dass es gibt eine Vergleichsgruppe von Ärzten, das sind im Falle der Psychotherapeuten, also man hat irgendwann gesagt, also vielleicht doch ganz kurz zum Anfang, es gibt das erste moderne Psychotherapieverfahren war die Psychoanalyse und man hat, als das früher noch keine Kassenzulassung war, das war lange überhaupt nicht bezahlt von den Krankenkassen, da hat die AOK einen Studienauftrag gegeben Anfang der 60er in ihrem eigenen Zentralinstitut für psychische Erkrankungen in Berlin und haben gemessen an über 1000 Stichproben einer sehr strukturierten, gezielten, analytischen Psychotherapie, welche Ergebnisse, also sie haben nicht an den Prozessen geforscht, was viel häufiger gemacht wird, sondern sie haben an den Ergebnissen geforscht. Zum Beispiel, wie stark gehen eigentlich die Krankenhausaufenthalte zurück bei einem Patienten, der in Psychotherapie ist? Wie gehen die AU-Zeiten zurück? Also wie wirkt sich der psychotherapeutische Prozess auf die Arbeitsfähigkeit aus? Und damit haben sie unheimlich gute Ergebnisse gezeigt. Und das ist ja auch vielleicht jetzt für den Laien erstmal so verständlich. Also es ist natürlich so, wenn ich mich krank fühle, gerade auch bei psychosomatischen Beschwerden, nicht arbeitsfähig bin, vielleicht von Arzt zu Arzt laufe, immer wieder Geräte, Untersuchungen bekomme, immer wieder krankgeschrieben werde, in die Notaufnahme gehe und so weiter, dass ich natürlich mehr Kosten verursache und das Gesundheitssystem stärker in Anspruch nehme, als wenn ich mich in einem psychotherapeutischen Prozess hineinbegebe, wo meine Befindlichkeiten und wo die Symptome auf eine andere Weise bearbeitet werden, also auf der Beziehungsebene, auf dem Verstehen, was hinter diesen Symptomen steckt. Also wir gehen bei der Theorieperspektive eben davon aus, dass die Symptome nicht nur als Störung kommen, sondern dass es eine bestimmte Gruppe von Patienten gibt, die über die Symptome etwas ausdrücken können und bestimmte Motivationen ausleben können, die sie nicht in Worte fassen können. Und ohne das aber auch verstehen zu müssen, konnte man an dieser Studie praktisch einfach zeigen, jemand, der in Psychotherapie geht, spart Geld für das Gesundheitssystem. Und es wurde so eine Formel entwickelt, dass ungefähr 1 Euro, der investiert wird in eine Psychotherapie, ungefähr nach hinten raus 2 bis 4 Euro, also damals D-Mark, spart. Aber der Faktor ist 1 zu 2 bis 4. Da gab es auch verschiedene Folgestudien von dieser Studie 1962, die das nachhaltig auch gezeigt haben, dass es diesen Einspareffekt durch Psychotherapie gibt. Das führte dazu, dass 1967 die AOK als erste Krankenkasse Psychotherapie in ihr Leistungsspektrum aufgenommen hat und dass das ausgeweitet wurde und praktisch von allen Kassen nach und nach übernommen wurde. Und man hat dann überlegt, wie viel müssen denn Psychotherapeuten verdienen, damit das fair ist, und hat dann irgendwann die Chirurgie, Dermatologie, Gynäkologie, die HNO-Heilkunde und die Urologie als Referenzgruppe genommen und gesagt, man muss mit einer psychotherapeutischen Praxis ungefähr so viel verdienen können wie die. Und dann hat man gesagt, ein Vollzeit-Kassensitz sind 36 Therapiestunden pro Woche in 43 Wochen im Jahr. Und dann konnte man eben ungefähr ausrechnen, wie hoch muss eine Stunde vergütet werden, damit ich ungefähr ein Volumen wie diese anderen Ärzte bekomme. Und die Idee war, dass man das mindestens erreichen können muss, sozusagen, damit es fair ist. Wobei man sagen muss, diese Arztgruppen sind auch schon die unterdurchschnittlichen ambulanten Verdiener. Naja, und so kamen dann immer mal wieder auch Steigerungen und Anpassungen nach oben, um diesem Theoriemodell gerecht zu werden. Wobei eben die einzelne Praxis sehr viel weniger verdient, weil diese 36 Stunden pro Woche dauerhaft aus verschiedenen Gründen gar nicht realistisch sind. Da kommen dazu, dass eine Sitzung mit 70 Minuten Prüfsumme belegt ist, dass man praktisch 10 Minuten Vor- und Nachbereitung hat, dass man Anträge schreibt, dass man heutzutage 4 Stunden die Woche persönlich telefonisch erreichbar sein muss, dass man Anfragen der Krankenkassen beantwortet, der Rentenversicherungen, dass man korrespondiert, Terminvergabe und so weiter. Man kommt also nach dieser Formel mit den 36 Einzeltherapiestunden ungefähr auf 55 Arbeitsstunden pro Woche. Und das ist nicht realistisch, das wird kein Psychotherapeut auf Dauer durchhalten. Und so ist die Realität, dass nur 25 Sitzungen, ungefähr etwas mehr, also 26 durchschnittlich pro Woche geleistet werden. Und der Verdienst real praktisch deutlich geringer ist als bei anderen Arztgruppen. Also es gibt so eine Statistik, ich will das jetzt gar nicht so weit in die Zahlen reingehen, aber dass natürlich die Psychotherapeuten mit einem Verdienst von etwa, also ein Reinertrag pro Praxis von etwa 80.000 Euro im Jahr, also ganz, ganz unten in der Statistik sind. Aber trotzdem hat eben dieser Bewertungsausschuss diese Formel jetzt genutzt, um zu sagen, na, theoretisch könnte man aber mit diesen 36 Stunden bei den aktuellen Honoraren, theoretisch könnte man jetzt mehr verdienen als ein HNO-Arzt oder als eine Frauenärztin oder Dermatologin und so weiter. Und daraufhin wollten die Kassen das Ganze jetzt mal 10% absenken, sozusagen, um die Kirche auch mal im Dorf zu lassen. Und da haben dann die Ärztevertreter von der Kassenärztlichen Bundesvereinigung also vehement widersprochen. Und dann geht das Ganze in den erweiterten Bewertungsausschuss. Also die haben widersprochen mit diesen realen Kennzahlen, mit dem Statistischen Bundesamt, wo man eben sieht, wie wenig diese Arbeit ausgeweitet werden kann. Also das ist ja das große Missverständnis, dass wir natürlich Leistung abbilden müssen, aber eine Psychotherapie ist keine Aneinanderreihung von Einzelleistungen, sondern es ist ein ganzer Prozess, und das ist wirklich anders als in anderen Fachgebieten, und das versteht kein Betriebswirtschaftler, und wahrscheinlich müssen sie es auch gar nicht verstehen. Also man kann das nicht unendlich ausweiten, man kann nicht so viele Beziehungsprozesse, die praktisch ein Therapieziel verfolgen, in einer vernünftigen Intensität unendlich ausweiten. Also das Ganze hat eine natürliche Grenze, weil die Kapazität auch in dem Behandler selbst liegt. Und ja, das hat die Kassenärztliche Bundesvereinigung versucht klarzumachen. Und dann kam das Ganze, weil es eine Pattsituation war, 3 waren dafür, 3 waren dagegen, dann kam es in den erweiterten Bewertungsausschuss, und da ist der Vorsitzende, da sind dann sozusagen 3 sogenannte unparteiische Mitglieder. Und da ist Professor Wasem, ein Medizinökonom, der wurde dann wohl offenbar schon gut instruiert, und der hat dann gesagt, naja, okay, ja, das Anliegen kann ich verstehen. Dann gibt es auch einen O-Ton in der Politics-ZDF-Sendung. Das Anliegen hat ihm eingeleuchtet. Die können jetzt theoretisch zu viel verdienen. 10% kam ihm aber hoch vor, aber so 4,5% Absenkung der Honorare, das erschien ihm logisch. Und so ist es dann entschieden worden. Und so gilt es eben jetzt seit 1. April. Und warum ich jetzt doch die Folge dazu mache, ich will ja gar nicht, mir geht es gar nicht um den Protest oder gerade ich mit meinem Praxisprofil, ich mache ja unterschiedliche Sachen. Ich werde da gut mit erstmal auf Überlebensweise mit umgehen können. Aber ich beschäftige mich schon ewig eben mit der Stellung der Psychosomatik und der Psychotherapie in der Gesellschaft. Also ich habe 2009 meine Doktorarbeit rausgebracht, die hieß Psychosomatik im Spiegel deutscher Tageszeitungen, eine systematische Medienanalyse. Ich habe mich praktisch damit beschäftigt, wie psychosomatische Medizin und Psychotherapie, das Wort habe ich nebenbei auch ein bisschen mit untersucht, wie die dargestellt werden. Und da kam eben raus, dass die Darstellung zu einem erheblichen Anteil abwertend ist und nicht der Komplexität gerecht wird und auch nicht der wissenschaftlichen Fundierung, die dahinter steckt. Dass es viel häufiger gesellschaftlich diskutiert wird als medizinisch und dass man sich kein ausgewogenes Bild machen kann. Und damals, 2008, sah es aber so aus, als wenn das in eine gute Richtung geht und die sprechende Medizin dann an Fuß fassen wird. Das war auch so das Desiderat und worauf auch manches zwischenzeitlich hinauslief. Aber jetzt scheint es doch wieder so zu sein und das will ich gleich mal ein bisschen genauer mit euch angucken, dass das jetzt so ein Bereich ist, wo man doch marginalisieren kann und relativieren kann, wo man auch ohne Fachexpertise sagen kann, zu viel davon ist vielleicht auch nicht gut. Man muss nämlich sehen, dass die Geldeinsparung, also diese 4,5% Honorarsenkung nach der Rasenmähermethode über alle Praxen in ganz Deutschland, den Krankenkassen nur 0,05% ihrer Gesamtausgaben einspart. 0,05%. Also das ist wirklich marginal. Also das war keine Kostenfalle, die eingedämmt werden musste, sondern das war so eher mal so ein Vorstoß mit einer Senkung, die es so noch nie gegeben hat. Und das hat mich eigentlich neugierig gemacht und das hat mich interessiert. Und also ich finde gut, wenn jetzt die viele Kolleginnen und Kollegen, gerade Jüngere, die ihre Perspektive in dem Fachgebiet sehen, wenn auch protestiert wird. Aber dieses gesellschaftliche Geschehen und die Frage, wie wollen wir als Gesellschaft eigentlich mit psychischer Erkrankung umgehen? Das ist wirklich spannend. Also vielleicht noch das Letzte hier zum Realen. Ich rede ja immer noch über das reale Geschehen gerade. Die Honorarabsenkung mindert das Einkommen von Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten etwa um 8-10%, weil die 4,5% sind ja auf den Umsatz. Pro Stunde oder pro Monat, ist ja egal, auf alle Umsätze der Krankenkassen. Aber alle Kosten bleiben ja gleich, also die eigenen Ausgaben, ob es jetzt Personal, Räume, aber auch Ausgaben wie Krankenkasse, Altersvorsorge bleibt gleich. Das heißt, die knapp 5% werden dann nur auf weniger als 50% der Einnahmen, da müssen die abgezogen werden. Ne? Also pro Therapiestunde verdient man etwa Reinertrag brutto zwischen 40 und 50 Euro. Und da muss man dann ja das sind dann irgendwie 5 Euro, wenn man die 4,5% auf die Kosten einer Therapiestunde von 115 Euro abzieht, die muss man dann da abziehen. Das sind also real 8-10% ungefähr. Dafür, dass eben ein Riesensystem 0,05% einspart. Und da ist ja wirklich das Spannende, weil die Nachfrage ist so hoch, da, wie gesagt, da gibt es verschiedene Artefakte, aber da sagt die Politik, das ist uns am Ende egal. Also wenn ein Versorgungsnetz notfalls in die Knie geht oder oder auch ein schleichendes Siechtum erleben wird, weil weniger Plätze vielleicht zur Verfügung gestellt werden. Ja, weil wir reden gleich über die Auswirkungen. Was jetzt Psychotherapeuten machen werden, ist ja, dass sie versuchen werden, das zu kompensieren, vielleicht durch Supervisionen, durch Privatpatienten, durch Coachings, durch Gutachten, durch Privatleistungen. Und diese große Nachfrage, woher auch immer die rührt, das kann man alles ganz kritisch betrachten. Aber es ist ja keine Lösung, einfach mit dem Rasenmäher das ganze System weiter runterzufahren, auch wenn es Fehlsteuerungen gibt. Und dass da die Politik sagt, das ist uns egal. Und die Gesundheitsministerin, die praktisch ein Veto jetzt einlegen könnte, sich noch nicht gemeldet hat dazu. Also das ist eine Sache, die hat eine historische Bedeutung und die lässt sich vielleicht historisch am besten verstehen. Kleiner Einschub, werden wir nachher nochmal drauf eingehen, aber das ist jetzt die erste Buchempfehlung in diesem Podcast, die ich euch machen möchte. Annemarie Dürsen und die Entwicklung der Psychotherapie ist der Untertitel, der Haupttitel Psychotherapie in sozialer Verantwortung. Und Annemarie Dürsen ist die Ärztin, die diese Katamnese-Studien gemacht hat. Die sind 1962, wie gesagt, erschienen. Sie hat das am Berliner Zentralinstitut für seelische Erkrankungen, der AOK, gemacht und war eine Vorreiterin, sozusagen die Therapiemethode der Psychoanalyse fokal auf die Lebensrealität des Patienten konkret anzuwenden und praktisch systematisch psychische Erkrankungen durch Psychotherapie zu behandeln, mit klarer Zielsetzung, mit einem klaren Bezug zur Alltagsrealität und nicht sozusagen in unendlichen Analysen und so. Also das waren die Vorstufen einer ganz konkreten, heute auch strukturbezogenen Psychotherapie, die sich auf die Ich-Funktionen bezieht. Und dieses ganze Wissen ist da, es ist vorhanden, aber es ist jetzt durch die ganze gesellschaftliche Entwicklung total aus dem Fokus geraten. Und ich habe eben schon gesagt, was jetzt passieren könnte, dass sich Kollegen umorientieren und versuchen, diese Lücke zu kompensieren auf Kosten derer, die dringend Versorgung brauchen. Und das von der Politik erstmal geduldete oder nicht kommentierte, die wollen ja auch sparen, aber das ist bei so einem Thema wie psychische Gesundheit natürlich sehr heikel. Wir wissen alle, dass viele, also wir hatten im letzten Jahr, jetzt habe ich nicht mehr nachgeschaut, es müssten um die 10.000 Suizide gewesen sein. Und sich als Politiker hinzustellen und zu sagen, wir gehen dieses Risiko ein, das finde ich doch schon ein erhebliches Wagnis und eine interessante Positionierung gegenüber der eigenen Bevölkerung. Ja, deswegen komme ich eigentlich zur Hauptfrage von diesem Podcast heute. Warum diese erste große Senkung der Mittel? Warum, wenn im Medizinsystem, im ambulanten System angefangen wird zu sparen, warum im Bereich psychische Gesundheit? Und da möchte ich jetzt eben auf die Sozialpsychologie und unbewusste Prozesse schauen. Und das sind natürlich Hypothesen, wie immer. Das kann man nicht belegen. Aber ich denke, ein wichtiger Grund ist, dass diese ganze Psychotherapie, die wir in Deutschland haben, erstmal natürlich eine Substitution ist. Es ist sozusagen ein Ausgleich auf einer Waage, auf der ganz viel auf der somatischen Seite liegt, also auf der Spitzenmedizin, die wir haben, die wir auch brauchen und die immer besser geworden ist in den letzten Jahren und in den letzten Jahrzehnten und die sehr gezielt eben Pathologien behandeln kann und die immer mehr durch ihre technische Verbesserung und durch ihren Fokus auf Biomedizin, auf die Zellen und so, natürlich auch den menschlichen Aspekt, das Subjektive, was jeder Mensch mitbringt, das eigene biografische Gewordensein, aus dem Blick verliert. Das muss sein. Also die Medizin ist ja so schon überlastet und trotzdem leistet sie Großartiges, auch auf auf humaner Ebene. Sie kann natürlich die Ressourcen nicht aufbringen, bei tiefer liegenden seelischen Prozessen, die Krankheitsprozesse auch aufrechterhalten, mitbedingen, die die Folgen von körperlichen Erkrankungen sind oder seelische Prozesse, die körperliche Funktionsstörungen auflösen, immer mitzudenken. Deswegen ist als Gegengewicht die Psychotherapie in Deutschland entstanden. Psychosomatische Medizin ist ein Teil davon, aber das Fachgebiet ist so klein, dass das in der breiten Masse nicht aufgefangen werden kann. Und da gibt es die Psychotherapie. Und das zu verstehen, dass das nur eine künstliche Zweiteilung substituiert, das ist kompliziert, weil so eine Sache mit einer künstlichen Zweiteilung, die wir ja kulturell erlebt haben, wo Descartes schon die zwei Substanzen res extensa und res cogitans unterschieden hat, ne? Also das Denkende Nichtmaterielle und das Materielle, und das ist in unseren Köpfen verankert und das ist ein Spannungsfeld, das ist unauflösbar, und wenn man damit arbeitet und das wissen vielleicht Patientinnen und Patienten oder auch Kollegen, die in Kliniken waren, die psychosomatisch, psychotherapeutisch arbeiten, die vielleicht auch körperliche Erkrankungen haben und an dieser Grenze behandelt wurden. Es ist ein Spannungsfeld, und das Erste, was man lernen muss, ist Ambivalenzen auszuhalten. Das ist das eine. Und das andere ist, dass eine Befreiung von psychischen Leiden, psychischen Beschwerden erstmal unverfügbar ist. Die können wir nicht verordnen auf Rezept. Dahin können, also wir können nicht, also, und das ist der Punkt, worauf ich kommen möchte mit dieser ganzen Steuerung. Wir können versuchen, ein bisschen besser zu steuern. Welcher Patient braucht was? Wer braucht eine Suchtberatung? Wer braucht eine Verhaltenstherapie? Wer braucht eine psychiatrische Akutbehandlung? Aber wir werden eine Heilung oder eine Auflösung eben abträglicher psychischer Prozesse nie verordnen können. Die kann nur im Kontakt in einer schützenden Beziehung geschehen, wenn man sich darauf einlässt. Und das widerspricht natürlich den Kostenträgern. Die wollen wissen, wir investieren jetzt so und so viel Geld und dann wollen wir ein messbares Ergebnis haben. Das ist auch völlig verständlich. Ich will erstmal nur erklären, woher diese Ambivalenzen kommen und warum jetzt die Psychotherapie betroffen ist von dieser Kürzung. Das ist ein unauflösbares Dilemma, und das ist immer leichter, sich sozusagen die eigene Seelenruhe wieder zu verschaffen, indem man sich auf die eine oder andere Seite schlägt und vielleicht sagt, naja, das ist so ein Bereich, die Psyche, da können wir so ein bisschen mitreden, da können wir, und das machen die Kostenträger, da können wir sagen, Therapien sind oft zu kurz oder die Therapien sind oft zu lang oder die sind nicht regelmäßig genug. Das sind alles wahre Kritikpunkte. Also, dass die jetzt häufiger sehen, dass die Termine nicht wirklich wöchentlich sind, dass der wurde ein Anreiz gemacht für mehr Kurzzeittherapien, der hat aber nicht viel gebracht. Und also sozusagen, da kann man so ein bisschen mitsteuern. Und was eben gar nicht gesehen wird, ist, dass hinter dem Medizinstudium plus Facharztweiterbildung 11 Jahre oder Psychologiestudium und Psychotherapieausbildung 10 Jahre, dass da auch eine eigene Fachexpertise angewachsen ist. Da sage ich gleich noch was zu diesem Vorwurf. Also es ist völlig abstrus, dass Gesunde behandelt werden. Vielleicht gleich dazu noch mal was. Aber was ich sagen will, ist die Geschichte der sprechenden Medizin, die Geschichte der psychosomatischen Medizin, die Geschichte der Psychotherapie, das ist eine Geschichte der Marginalisierung. Und da kann man sich eben historische Bilder nehmen. Einer der Vorreiter war Thure von Uexküll, Internist und Arzt für Psychosomatik. Und das zum Beispiel, was ein grandioses Buch ist, ist seine Biografie, beziehungsweise die Biografie von Rainer Otte über Thure von Uexküll. Die heißt Von der Psychosomatik zur integrierten Medizin. Untertitel Wieder die Medizin ohne Seele und die Psychologie ohne Körper. Was macht die Medizin zur Humanmedizin? Und Das Buch handelt eigentlich davon, wie der Tuve von Uexküll an einer Uniklinik eine internistische Abteilung für Psychosomatik aufgebaut hat. Also eine Synthese von beiden. Und wie schwierig das schon ist, was es für Widerstände waren. Und viele Kolleginnen und Kollegen kennen das auch aus kleineren Bezügen. Also Marginalisierung, ach, das bisschen Gequatsche, das ist ubiquitär. Und damit brauchen wir einen Umgang. Und es ist natürlich jetzt ganz schwer gesellschaftlich, das zu verteidigen, wo die Themen sind, wir müssen kriegstüchtig werden, wir müssen uns verteidigen können. Ja, der Gegner wird ja zunehmend im Außen jetzt gesehen. Und dass jetzt so die gesellschaftlich akzeptierte Idee ist, natürlich beim Thema Innenschau, so, das ist ja für Politiker und Kostträger mehr so eine Innenschau, die man nicht unbedingt braucht, weil der Effekt eben nicht sichtbar und nicht messbar ist wie eine abgeheilte Wunde. Dann wird das eher zurückgenommen, ist nicht mehr gewünscht. Ja, Psychotherapie ist ja immer hoch individuell. Jeder Patient, jede Patientin braucht ihre eigene Therapie. Ist nicht mehr gewünscht. Ja, was gewünscht ist, sind große Summen, die für DIGAS, digitale Gesundheitsanwendungen, zur Verfügung gestellt werden. Das ist messbar, das ist sozusagen, kann die Effektivität nachgemessen werden. Da fließt zum Beispiel unheimlich viel Geld rein. Unbedingt das, was jetzt eingespart wird bei den menschlichen Gesundheitsanwendungen, bei den Psychotherapeuten. Und also, es ist einfach eine Entwicklung, die wir uns angucken müssen. Im Fachgebiet. Ja, was sind jetzt eigentlich Argumente dagegen? Also ich habe das schon angesprochen. Wir wissen, wie wir keinem anderen Gebiet bei der Psychotherapie, trotzdem dieser Prozess überhaupt nicht einheitlich ist. Also wie das erreicht wird, das ist auch hoch individuell unterschiedlich. Aber wir wissen, AU-Tage gehen runter bei Psychotherapiepatienten. Krankenhausaufenthalte sinken, das Krankengeld wird kürzer gezahlt und gerade bei längeren strukturverändernden Psychotherapien sind das auch überdauernde Effekte. Dazu gibt es Studien. Das Interessante ist bei der Vorbereitung vorhin für diesen Podcast, ich wollte nochmal schauen, was es so über die Katamnese-Studien von Dürsen gibt, die 1962 erschienen ist. Das ist eine Sache, wo ChatGPT nichts zu findet. Also man kann die dann googeln, man findet die Studien auch, die sind ja ganz normal online in den Magazinen noch abrufbar. Aber das ist schon gar nicht mehr in der KI, ist nicht mehr aktuell, obwohl das Prinzip dahinter sich eigentlich gar nicht verändert hat. Also Return on Invest ist gegeben bei der Psychotherapie. Was wir, denke ich, in dem Bereich machen müssen, und das ist noch nicht richtig etabliert. Das Ding ist eine gesellschaftliche Frage. Also das hat die Ulrike Hoffmann-Richter in einem Buch, das habe ich mal vor 25 Jahren, ist mir das in die Hände gefallen. Das heißt, glaube ich, auch Psychiatrie in Tageszeitungen. Da hat sie geschrieben praktisch, dass sich jede Gesellschaft auch daran messen lassen muss, wie sie mit ihren psychisch Kranken umgeht. Und das können wir nicht irgendwelchen Ausschüssen oder einen Gesundheitsökonom überlassen, sondern die Frage ist, was wollen wir als Gesellschaft, wie wollen wir damit umgehen? Also wollen wir da praktisch auch einen Marktwert komplett umgehen? Also Marktwert heißt ja, den Menschen ist ja inzwischen psychische Gesundheit wichtig. Es ist angekommen. Es ist auch in Social Media ein Thema. Ich rede jetzt eben nicht von den Pseudodiagnosen. Es gibt auch Pseudodiagnosen, die man sich selbst stellt. Aber darum geht es. Es geht ja erstmal darum, dass für eine breite Bevölkerung die Psychotherapie eine anerkannte Methode zur Verbesserung ihrer Gesundheit ist. Und genau, wie wollen wir damit umgehen? Da würde ich gerne weiter eine Debatte anstoßen und würde mich natürlich interessieren, wie ihr das überhaupt seht. Also schreibt mir gerne mal eine E-Mail an kontakt@psychcast.de oder schreibt in die Kommentare, oder schickt mir Audionachrichten. Die können wir auch gerne hier im Podcast diskutieren. Oder ladet euch bei mir ein als Gast, wenn ihr da eine ganz andere Meinung zu habt. Ich finde diese Debatte einfach so wichtig. Zum Thema, vielleicht das zum Abschluss der heutigen Folge. Ich will es jetzt nicht zu lang machen. Es gibt natürlich unendlich viele Diskussionspunkte und Argumente. Eine Sache, da habe ich wirklich überlegt, ich habe da jetzt auch lange drüber nachgedacht, der Vorwurf der Krankenkassen, es werden so viele Gesunde oder kaum Kranke behandelt. Ich hatte mal vor 20 Jahren, ich war neu in Berlin, war beim fremden Zahnarzt und irgendwie hatte mir Karies gebohrt und eine Füllung gemacht und ich kannte den ja vorher nicht und ich dachte dann so, was eigentlich, wenn der jetzt einen gesunden Zahn angebohrt hat und eine Füllung gemacht hat, einfach um an mir kurz noch 100 Euro zu verdienen. Und da habe ich so drüber nachgedacht, das ist schon eigentlich eine krasse Überlegung, dass ein Zahnarzt, der ja A, ein Berufsethos hat und auch irgendwas Ästhetisches findet an einem gesunden Zahn, also ja, der wird auch durch die Umstände ja teils getrieben sein und so, aber innerlich dieser Zahn, einen gesunden Zahn anzubohren, das wäre schon was Krasses. Und also die meisten, also ich gehe davon aus, wenn jemand sich so intensiv mit Psychotherapie beschäftigt hat, also einfach einen Gesunden zu behandeln oder einen, der keine Behandlung braucht, das wäre schon ethisch sehr, sehr fragwürdig und komisch und irgendwie auch leicht zu erkennen. Und Punkt zwei, das würde ja gar nicht funktionieren. Also es ist ja so, man braucht ja eine Zielsetzung und der Leidensdruck führt ja dazu, dass die Patientin oder der Patient dann auch immer teilnimmt und wiederkommt. Das ist der Motor des Prozesses. Also, dass ein Ziel hinter dem Prozess steht. Und wenn das gar nicht gegeben ist, weil ich habe eigentlich kaum ein Thema, ich möchte mich nur mal besser kennenlernen. Also jeder halbwegs vernünftig ausgebildete Psychotherapeut würde ja wahnsinnig werden, diesen Menschen ständig ausgesetzt zu sein und ohne Ziel völlig im luftleeren Raum also rumzudaddeln. Also es ist für mich eigentlich kaum vorstellbar. Was nicht heißen soll, dass man Sachen verbessern kann. Aber die Rasenmähermethode, jetzt zu sagen, ja, die behandeln ja alle Gesunde, das ist wirklich absurd, auch entsprechend der statistischen Zahlen. Und wir sehen jetzt eine Riesenwelle der Corona-Folgen. Wir sehen Menschen, die praktisch Jobverlust, Geschäftsverlust, gerade auch bei Kindern und Jugendlichen, das sind jetzt die Corona-Folgen, die in den Praxen ankommen. Es ist eine Riesenwelle und das steht völlig diametral zu der Betrachtung der Kostenträger. Und dieses Phänomen würde ich hier auch im Podcast gerne weiter mit euch beleuchten. Was das Positive ist, ich glaube, dieser Bereich, für mich ist es vor allem psychosomatische Medizin, aber es betrifft auch die Psychotherapie. Das ist, wie gesagt, ein Bereich in diesem Spannungsfeld. Und viele sind jetzt politisiert und das braucht unser Fachgebiet auch ein bisschen. Wir brauchen, glaube ich, diese Politisierung und können jetzt auch viel, viel Energie daraus ziehen, vor allen Dingen im Sinne unserer Patientinnen und Patienten, für die Zukunft viel Gutes zu erreichen und uns das nicht madig machen zu lassen. Ja, das waren meine Gedanken zum 4,5%-Thema und dazu, wo steht eigentlich die Psychotherapie heute in Deutschland, die ambulante Psychotherapie. Und ich freue mich, falls ihr mir Nachrichten schickt oder falls ihr den Newsletter abonniert. Auch da kann man kommentieren. Und genau, diese Sendung war komplett live on tape, keine Schnitte. Ich freue mich, wenn ihr bis hierhin dran geblieben seid und sag bis zum nächsten Psychcast, Psychosomatik-Podcast. Ciao!